SRF 1.
Punkt halb 1. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Albanien will ausmisten, weg mit korrupten Richtern und Politikern. Doch mit dem Willen allein ist's nicht getan. Die hartnäckige Recherche war seine Mission und damit stoppte ihr den Kommunistenjäger Ernst Cincera. Unser Schwerpunkt zum Tod des Journalisten Jörg Frischknecht. Wie im Märchen, Irland meldet ein Wirtschaftswachstum von 26%. Das müssen wir genauer anschauen. Und wir sind die Schweiz, Teil 5 aus Drogen.
Da fällt jedem auf, der auf irgendeiner von diesen vier Strassen auf Drogen kommt, dass da plötzlich keine Holzhäuser am Dorfplatz stehen, sondern Paläste, fast ein bisschen wie in der Toskana.
Die Sommerserie zu unserer Identität um 1. Ein Rendezvous mit Simon Loy. Guten Mittag. Die Nachrichten hat heute Isabel Meissen.
In Albanien hat das Parlament letzte Nacht ohne Gegenstimme eine umfassende Justizreform beschlossen, dies auf Druck der Europäischen Union und der USA. Kernpunkt der Reform ist die Auswahl der Richter und Staatsanwälte. Amtierende und neue Richterinnen und Richter und Mitglieder der Staatsanwaltschaft müssen nach dem neuen Gesetz auf ihre fachlichen Fähigkeiten überprüft werden. Zudem müssen sie ihre finanziellen Verhältnisse offenlegen. Bisher sind viele Richter gar nicht juristisch ausgebildet und die Justiz gilt als korrupt. Der Flughafen Zürich will in den kommenden 2 Jahren rund 10'000 Schlafzimmer vor morgendlichem Fluglärm schützen. Man werde in den nächsten Wochen beginnen, das gerichtlich genehmigte Konzept umzusetzen, teilt der Flughafen mit. Für die Hausbesitzer ist die Maßnahme kostenlos. Sie haben die Wahl zwischen 2 Systemen, einem Antrieb, der das Fenster vor dem ersten Anflug automatisch schließt, oder einem System, das auch bei geschlossenen Fenstern für frische Luft sorgt. Der Abschlussbericht zum Abgang des ehemaligen Direktors des Bundesamts für Statistik muss öffentlich zugänglich gemacht werden. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden und eine Beschwerde des früheren Direktors abgewiesen. Es bestehe ein erhebliches öffentliches Interesse daran zu erfahren, weshalb es 2013 eine Administrativuntersuchung gegeben hätte. Einsicht in den Bericht verlangt hatte ein Journalist der Sonntagszeitung. Das Urteil kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. In Griechenland hat das Parlament eine Änderung des Wahlgesetzes beschlossen. Damit wird der Stimmenbonus bei Wahlen abgeschafft. Bisher bekam die jeweils stärkste Partei automatisch 50 der insgesamt 300 Parlamentssitze zusätzlich. Die Änderung gilt aber erst ab der übernächsten Parlamentswahl. Die nötige Zweidrittelsmehrheit, um das Gesetz sofort in Kraft zu setzen, ist gescheitert. Eine weitere Änderung betrifft das Wahlrechtsalter. Neu dürfen junge Griechinnen und Griechen ab 17 Jahren an die Urne, ein Jahr früher als bisher. Mehr als 2 Jahre nach dem Absturz der Boeing des Malaysia Airlines Flugs MH370 soll die Suche nach dem Wrack eingestellt werden. Das Gebiet im Indischen Ozean, in dem das Flugzeug vermutet wird, sei weitgehend durchkämmt, ohne Erfolg. Das schreiben die an der Suche beteiligten Länder Malaysia, Australien und China in einem Brief an die Angehörigen der Opfer. Das Flugzeug war im März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen verschwunden. An Bord waren 239 Personen. Beim Basler Agrarchemiekonzern Syngenta ist der Umsatz im ersten Halbjahr, verglichen mit dem Vorjahr, um 7% auf rund 7 Milliarden Dollar zurückgegangen. Der Gewinn sank um 13% auf rund 1 Milliarde Dollar. Grund dafür sei der starke Dollar, teilte Syngenta mit. Gleichzeitig heißt es, der Verkauf von Syngenta an den chinesischen Chemiekonzern ChemChina werde bis Ende Jahr abgeschlossen sein. Im Spital Einsiedeln ist ein neugeborenes Mädchen in das Babyfenster gelegt worden. Wie das Spital mitteilt, ist das Baby gestern zur Welt gekommen und gesund. Es erhält einen Vormund und bleibt für weitere medizinische Abklärungen vorerst im Spital. Die Eltern können sich beim Spital oder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde melden, wenn sie Kontakt zu ihrem Kind aufnehmen möchten. Das Babyfenster Einsiedeln gibt es seit 2001. Es war die erste solche Einrichtung in der Schweiz. Und das Wetter. Heute gibt es teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Auch morgen noch gewitterige Regengüsse, aber auch längere sonnige Abschnitte. Die Temperatur 23 bis 27 Grad.
Richter, die Häuser oder Autos haben, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können, das tönt alles sehr verdächtig. Albanien gilt denn auch als eines der korruptesten Länder Europas. Organisiertes Verbrechen und Politik gehen Hand in Hand. Doch damit soll nun Schluss sein. Letzte Nacht hat das Parlament eine große Justizreform beschlossen und die soll mit der Korruption aufräumen. Ziemlich viel soll. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Justizreform, das klingt furchtbar technisch und langweilig, ist es im Fall von Albanien aber nicht. Hier geht es um nichts weniger als um die Zukunft des Landes. Wenn Albanien seine Justiz nicht reformiert, bleibt es im Sumpf stecken. Korrupte Politiker halten die schützende Hand über raffgierige Richter und diese sorgen dafür, dass die Politiker für ihre korrupten Geschäfte nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Kein hoher Politiker wurde bis jetzt vor Gericht verurteilt. Der Justizapparat ist nicht etwa ein Erbe aus kommunistischer Zeit. Nach deren Ende haben die Demokraten, die jetzige Opposition, die Richter ausgewechselt. Viele der heute tätigen Richter waren damals ohne juristische Vorkenntnisse in 3-monatigen Sommerkursen am Meer auf ihr neues Amt vorbereitet worden. In letzter Zeit wurden mehrmals Berichte über Richter veröffentlicht, die Häuser, Autos und Uhren besitzen, die sie mit ihrem offiziellen Lohn niemals hätten kaufen können. Im vorletzten Jahr nun wurde das Problem angepackt. Die EU machte der sozialistischen Regierung von Edi Rama klar, dass das Land etwas gegen den korrupten Filz unternehmen müsse. 18 Monate lang haben die Parteien jetzt in Kommissionen darüber verhandelt, wie die Justizreform aussehen soll. Das Ziel, die jetzigen Richter und Staatsanwälte müssen auf Fähigkeiten und Einkommensverhältnisse überprüft und je nach Resultat gekündigt werden können. Und es braucht ein System, das garantiert, dass die Nachfolger besser sind. Diesen Frühling wollte man soweit sein, aber die Arbeit verzögerte sich immer wieder. Vor allem die oppositionellen Demokraten fanden immer wieder irgendwelche Einwände, auch gestern noch. Die Botschafter der EU und der USA in Albanien führten fast täglich Gespräche mit den Politikern, um die Sache voranzubringen. Und sie sind im Land inzwischen bei vielen beliebter als die einheimischen Politiker. Schon vor Wochen machte die EU klar, wenn das Parlament die Justizreform nicht beschließe, könne Albanien auf absehbare Zeit keine Beitrittsverhandlungen mit Brüssel aufnehmen. Und den USA ist in den letzten Tagen sogar der Geduldsfaden gerissen. Sie drohten den Politikern mit Reiseverboten und Kontosperrungen. Am Schluss fiel der Entscheid im Parlament einstimmig. Keiner lehnte sich mehr gegen die geballte Macht von USA, EU und öffentlicher Meinung auf. Wegen der vorausgegangenen offensichtlichen Sabotagemanöver der demokratischen Opposition konnte sich der sozialistische Premier Rama als großer Champion der Reform in Szene setzen. Aber auch seine Partei hat in der Vergangenheit vom korrupten Filz aus Justiz und Politik profitiert. Bei der Umsetzung werden Rama und die Sozialisten beweisen müssen, dass sie es wirklich ernst meinen mit der Zeitenwende in Albanien.
Sie hören Rendezvous und so geht's weiter bei uns. Eine riesige Windanlage, aber leider keine stabile Leitung. Eine Peinlichkeit für die ABB. Au revoir, mon amour. In Bern schließt morgen Samstag die verruchteste Bar der Stadt.
Du siehst alle Leute, jede Sparte, reich, arm, prominent, so Zeug und Geschichte. Es wird einfach nichts geredet über das.
Ein letztes Mal in der Dübeli-Bar, die Reportage. Und jetzt gleich Jürg Frischknecht, der nüchterne Jäger und kritische Wanderer. Hartnäckig war er bei seinen Recherchen auf der Suche nach dem Faulen im Staat der Schweiz. Aufgeben? Nein. Sich den Mund verbieten lassen? Nie. Journalist, Autor und Dozent Jürg Frischknecht war ein korrekter, freundlicher Mensch, nüchtern, aber wenn es ums Aufdecken von Missständen ging, war er unerbittlich. Stets der Sache, den Schwachen verpflichtet. Ein linker Journalist durch und durch.
Ich bin hartnäckig. Ich denke, dass ich in diesem Beruf zwei Voraussetzungen brauche: Neugier und Hartnäckigkeit. Ohne das kommt man nicht zu so Enthüllungen oder zu Primär, die ich schon gerne zwischen ihnen mache. Oder? Dass ich das Gefühl habe, wenn ich mir jetzt nicht eingeknüllt hätte, dann wäre das vielleicht nicht publik geworden. Ja, vielleicht ist das manchmal, man muss sich verbeissen in ein Thema, bis man am Ziel ist. Ja?
Nun ist Frischknecht also gestorben an Krebs im Alter von 69 Jahren. Peter Nickli hat mit Jürg Frischknecht zusammen Bücher geschrieben, zum Beispiel «Die unheimlichen Patrioten» über rechte, rechtsradikale Gruppierungen. Nickli war auch jahrelang Direktor der entwicklungspolitischen Organisation Allianz Süd. Ich fragte ihn, war Frischknecht eigentlich ein Weltverbesserer?
Also er hätte diesen Ausdruck zurückgewiesen, ich würde ihn auch zurückweisen. Wir gehörten zur 68er-Generation. wir waren links, wir waren gegen die damals vorherrschende politische Kultur des Kalten Kriegs in der Schweiz.
Und das war auch sein Antrieb. Insofern wollte er ja schon auch einiges besser machen in der Schweiz.
Ja, natürlich, alle Leute wollen immer etwas besser machen. Aber Weltverbesserer ist einfach ein idiotischer Ausdruck, so gut wie Gutmensch, der dann davon ausgeht, dass es Bösmenschen gibt. Also Jürg war kein Weltverbesserer, sondern ein nüchterner, solider, linker Militant, der sich dafür einsetzte, dass es in der Schweiz vorwärts geht.
Woher kam denn dieses Engagement jetzt auf der linken Seite?
Das weiß ich nicht. Also ich kenne sozusagen seine jungen Ursprünge nicht. Ich habe ihn kennengelernt, da war er schon eine wichtige Figur unter den Studenten und den jungen Journalisten, Journalistinnen. Aber ja, damals schon ein ausgezeichneter Rechercheur, der uns praktisch jeden Tag damit überraschte. Wisst ihr, wie wir den Halter eines Postfachs herausfinden? Oder er sagte heute Morgen um 5:30 habe ich den Typen endlich telefonisch erreicht, der ihm eine Woche lang nicht zurückgerufen hat. So haben wir ihn kennengelernt, da war er schon Vorfinden.
Also das war dann letztlich auch seine Mission, der aufklärerische Journalismus.
Das war eigentlich das, was er durchgezogen hat bis zu seinem Tod jetzt. Was hinzukam dann mit der Zeit, war ein starkes Engagement für die Alpen, für den Umweltschutz in den Alpen, für den Alpenschutz. Er hatte dann mit seiner Frau unzählige Wanderbücher geschrieben. Das war so ein zweites Standbein seines Engagements.
Landesweit bekannt wurde Frischknecht ja, als er 1976 zusammen mit linken Aktivisten den subversiven Jäger Ernst Cincera enttarnte. War das auch sein größter Coup?
Das war sein erster Coup. Also das hat ihn zur öffentlichen Person gemacht. Ich weiß nicht, ob er das jetzt als das absolute Highlight seines Lebens anschauen würde. Sehr wichtig war auch das Buch «Die unheimlichen Patrioten». Er hatte diesen Autorenkreis zusammengebracht und wir konnten uns stark auf seine Vorarbeit stützen. Sehr wichtig war ihm die Wanderbücher. Also ich denke, das war nicht einfach der Höhepunkt. Aber es war ein erster Moment, wo Frischknecht zur öffentlichen Figur wurde.
Und diesen Moment, die Enttarnung Ernst Cinceras, lässt Inlandredaktor Raphael von Matt nur noch einmal Revue passieren.
Es war eine andere Schweiz damals, 1976. Die Welt war klar geteilt in Gut und Böse. Wenn ich die richtige antikommunistische Gesinnung hatte, war verdächtig. Die Angst vor den Kommunisten auf die Spitze trieb der Zürcher FDP-Politiker Ernst Cincera mit Decknamen Cäsar. Cincera hatte ein privates Archiv aufgebaut und mehrere tausend linke Personen fischiert. Cincera schleuste Spitzel in linke politische Gruppierungen ein. Diese Spitzel lieferten ihm das Material über angeblich verdächtige Personen. Die linksgerichtete Gruppe «Demokratisches Manifest» merkte im November 1976, dass ihr Kassier ein Cincera-Spitzel war. Zusammen mit dem Kassier drangen drei Aktivisten, darunter Jürg Frischknecht, in Cinceras Archiv ein und nahmen einen Teil der Fischen mit. An einer Medienkonferenz las Jürg Frischknecht dann aus diesen Fischen vor.
In 88-10 Horgen amtet ein gewählter protestantischer Pfarrer. Wohl pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass dieser Pfarrer eine, gelinde gesagt, sehr zwiespältige Natur sei. Man wirft ihm vor, seine Schüler ganz eindeutig kommunistisch, marxistisch und so weiter zu beeinflussen und er möchte gern Näheres wissen.
Und so weiter. Die Empörung über diese Enthüllungen war groß. Radio DRS konfrontierte Ernst Cincera mit den Vorwürfen. Cincera stritt ab, Fischen angelegt zu haben.
Das ist doch schlicht und einfach nicht wahr. Darum ist das, was die Gruppe Demokratisches Manifest hinter dem vermutet und warum sie das weitergeht, hat müssen loslassen, eindeutig abzulehnen und zu dementieren.
Trotz dieses Dementis. Die Behörden untersuchten nun den Fall, wie das Schweizer Fernsehen berichtete.
Erst nach Tagen wurde auch Ernst Cincera in die Untersuchung einbezogen. Sein Archiv wurde versiegelt und die Behörden interessieren sich nun für einige seiner Informanten.
Cincera hatte die gesammelten Informationen jeweils verschiedenen Behörden und Firmen weitergegeben. Er wollte verhindern, dass linksstehende Personen eine Arbeitsstelle erhielten. So wurde die berufliche Laufbahn vieler Menschen beeinträchtigt. Ernst Cinceras eigene Laufbahn litt nicht unter der Affäre. Jahre später wurde er für die FDP in den Nationalrat gewählt. Auch der Journalist Jürg Frischknecht profitierte. Er wurde durch die Affäre Cincera im ganzen Land bekannt.
Raphael von Matt. Frischknecht war ein investigativer Journalist der alten Schule, der sich vornehmlich über die Presse informierte. Haderte ihr zum Schluss mit dem Journalismus, wie er heute existiert? Dazu noch einmal der Publizist und Weggefährte Peter Nickli.
Wir haben nie harte Diskussionen gehabt, aber natürlich ab und zu gelacht oder gedacht, mein Gott, die armen Kerle, unter welchen Bedingungen arbeiten sie heute? Was Tempo angeht, aber auch was die Zeit angeht, die sie zur Vorbereitung haben. Wir haben uns darüber mokiert, dass heute Journalisten oft gar nichts wissen, bevor sie dann die Gespräche führen mit ihren Auskunftspersonen und so weiter.
Und trotzdem hat sich Frischknecht ja eben auch engagiert für die Jungen, hat Kurse gegeben, man hat recherchieren gelernt, also er hat sich dann den Jungen doch nicht verschlossen.
Niemand verschließt sich den Jungen. Genau, er hat diese Recherchierkurse gegeben. Und es gibt natürlich viele, auch gute, junge Journalistinnen und Journalisten, die hat er gekannt und, wenn es möglich war, gefördert.
Das sagt Peter Nickli im Rendezvous 14 vor 1. Ja, sie können gut fabulieren, die Iren, auch in diesem Fall. Vor 10 Tagen teilte das Statistische Amt Irlands mit, die Wirtschaftsleistung Irlands sei im Vorjahr um 26% gewachsen. 26%. Seither rätselt man über diese sagenhafte Zahl und darüber, was dahinter steckt. Das märchenhafte Wachstum Irlands, Martin Aliot berichtet und beruft sich zuerst auf Alice im Wunderland.
The Red Queen shook her head. «You may call it nonsense if you like», she said. «But I've heard nonsense compared with which that would be as sensible as a dictionary.»
Die rote Königin schüttelte den Kopf. «Du magst das Unsinn nennen, wenn du willst», sagte sie. «Aber ich habe schon Unsinn gehört. Dagegen ist das so logisch wie ein Wörterbuch.»
Das Bruttoinlandprodukt soll also um 26,3% gestiegen sein, der Exportüberschuss um 102%. Das sind Zahlen aus dem Wunderland. Aber Statistiker sind nicht für ihre Fantasie bekannt. John Fitzgerald lehrt Ökonomie am Trinity College Dublin.
If you look at the difference between Irish exports counted in the national accounts and Irish exports counted as part of the trade statistics collected by the customs, there is a massive difference.
Zwischen den Exporten, wie sie in der nationalen Buchhaltung ausgewiesen seien, und den effektiv gemessenen Exporten der Zollbehörde klaffe eine riesige Lücke.
The difference between those two is contract manufacturing.
Diese Differenz erfasse Fertigungen auf Auftrag in Drittländern, also eine Produktion, die von in Irland steuerpflichtigen Firmen veranlasst, aber im Ausland durchgeführt werde. Verbucht werde sie neuerdings in Irland. Das betreffe unter anderem US-Firmen, die unlängst irische Firmen gekauft hätten, um ihr Steuerdomizil nach Irland zu verlagern. Aber ihre Produktion sei in den USA verblieben. Deshalb nahmen die Erträge der irischen Körperschaftssteuer 2015 sprunghaft zu. Die erhöhten Buchgewinne der Exporteure spülten tatsächliches Geld in die irische Staatskasse. Das heißt umgekehrt aber auch, dass Irland der EU nun um rund 280 Millionen Euro höhere Beiträge zahlen muss. Der irische Finanzminister Michael Noonan bleibt gelassen.
We now know why we got all that extra money last year in corporation tax. And because the extra corporation tax continues to flow this year, yes, we can afford to pay it.
Diese erhöhten Steuererträge gingen ja weiter. Deshalb könne sich Irland die höheren Beiträge locker leisten. Andere Faktoren kommen hinzu. Das Vermieten von Flugzeugen ist ein riesiger irischer Wirtschaftszweig geworden. Mindestens eine Firma hat letztes Jahr ihren gesamten Flugzeugpark nach Irland transferiert. Noch wichtiger aber sind die sogenannten IP-Rechte, Patente und Markenrechte, namentlich von digitalen Kolossen wie Apple oder Google, die bisher in der Karibik angesiedelt waren. Unter der internationalen Kritik am Steuergebaren dieser Multis haben einige die Flucht nach Irland ergriffen.
It could be that some US companies have chosen that it's more reputable to pay tax in one country. Rather than pay zero tax. That could be a factor, we don't know.
Es sei noch nicht bestätigt, räumt Fitzgerald ein, aber gewisse amerikanische Firmen könnten beschlossen haben, es sei besser für ihren Ruf, wenn sie wenigstens in einem Land Steuern bezahlten. Die neuen statistischen Erfassungsmethoden schaffen keinen einzigen neuen Arbeitsplatz in Irland, schmieren keine zusätzliche Marmelade auf irische Butterbrote. Aber die aufgeblähten Zahlen verkleinern den Schuldenberg, der nun auf unter 80% der Wirtschaftsleistung gesunken ist.
Do I worry about the debt? No, but I think the government will need to run significant surpluses, not to repay the debt, but to keep a lid on an economy that's in danger of exploding at the moment, even using sensible figures, much less these fictitious figures.
Fitzgerald macht sich keine Sorgen um den Schuldenberg, aber Irland müsse Überschüsse budgetieren, um die Wirtschaft vor einer Explosion zu bewahren, selbst aufgrund bereinigter Zahlen. Es herrscht Einigkeit in der Ökonomenzunft, dass das echte Wachstum derzeit 5-6% beträgt und nicht 26%. Die buchstabengetreue Auslegung des Europäischen Fiskalpaktes allerdings erforderte ein brutales Bremsmanöver des irischen Staates, Deflation aus dogmatischen Gründen. Die EU-Kommission stünde vor einem Dilemma.
You can't tell Ireland to do something that's crazy, because the rules are crazy.
Nur weil die Regeln verrückt seien, könne man Irland nicht zu wahnwitzigen Schritten anhalten, meint Fitzgerald. Er ist überzeugt, dass die Verzerrungen weltweit fassbar seien. Irland sei nur der Kanarienvogel in der Kohlenmine, der erste Indikator dieser statistischen Fiktionen.
Thus grew the tale of Wonderland, thus slowly, one by one. Its quaint events were hammered out, and now the tale is done.
So trat das Wunderland-Gemach ans Tageslicht heraus, ward Stück für Stück euch vorgestellt. Nun ist das Märchen aus, und fröhlich schaukelt jetzt das Boot im Abendlicht nach Haus.
Gleich hier im Rendezvous, bye bye. Überlibar, doch zuerst noch das da. Höher als der Zürcher Prime Tower ist jedes der 100 Windräder einer Windenergieanlage in der Nordsee. Zusammen liefern sie Strom für 1 Million Haushalte. Besser gesagt, sollten sie liefern. Denn es gibt ein gröberes Problem. Der Strom kommt nämlich nicht vom Meer ans Land. Der Industriekonzern ABB schafft es nämlich bis heute nicht, eine stabile Leitung zu installieren. Wirtschaftsredaktor Samuel Emch hat die ganze Geschichte.
Es war der größte Auftrag, den ABB je erhalten hatte. Für 1 Milliarde Dollar entwickelte, plante und koordinierte ABB den Anschluss dreier Windparks in der Nordsee mit dem Festland. War quasi der Generalunternehmer für dieses Projekt mit Namen Dolvin 2. Nach der Freude über den Großauftrag kamen die Probleme. Die Transformatorenplattform, ein gigantisches gelbes Stahlmonster mit der Fläche eines Fußballfeldes. Die Plattform steht heute auf 6 massiven Säulen im Meer. Hier wird der Strom der Windkraftwerke gebündelt und Richtung Festland geschickt. Doch die Plattform war falsch verkabelt, als sie aus der Werft vom Hersteller in Katar kam. Weiter funktionierte die Seewasserkühlung der Plattform nicht richtig. Und zu guter Letzt führt nun die Verbindung zwischen der Transformatorenplattform und dem Festland immer wieder zu Abschaltungen. Machten bisher die Arbeiten von Projektpartnern Probleme, steht nun ABB selbst in der Kritik, wie Richard Freis, Senior Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, sagt.
Was ein bisschen unschön ist, ist, dass es diesmal eigentlich Kernprodukte von ABB betrifft, sprich irgendwie etwas mit dem Kabel stimmt nicht und das ist ein bisschen irritierend.
Irritiert ist auch der Auftraggeber des Großprojektes Dolvin 2. Der niederländisch-deutsche Stromnetzbetreiber TenneT sollte diesen Juni die ABB-Anlage übernehmen, mit einem Jahr Verspätung. Aber TenneT will nun nicht mehr. Medensprecher Matthias Fischer.
Die hier vorliegende Situation hat doch eine Häufung gezeigt, die Nachfragen verursacht hat.
TenneT, einer der größten Hochspannungsnetzbetreiber in Europa, hat deshalb klare Forderungen an den Schweizer Konzern.
ABB muss jetzt herausfinden, wie verhält sich das System, läuft es in Zukunft durchgängig fehlerfrei oder kommen doch noch weitere Mängelbehebungen auf ABB zu.
Erst wenn der Strom reibungslos vom Meer aufs Land fließt, will TenneT die Anlage von ABB übernehmen. Der Schweizer Konzern meldete gestern, dass inzwischen Strom fließt. Man sei am Testen und wolle die Anlage Dolvin 2 in absehbarer Zeit übergeben. Wie viel dann noch von der Milliarde für dieses Grossprojekt für ABB übrig bleibt, dazu schweigt der Konzern. Schon jetzt ist aber klar, solche Riesenprojekte will die ABB in Zukunft nicht mehr selbst verantworten. Lieber beschränkt sich der Industriekonzern auf seine Kernkompetenzen, liefert und installiert Anlagen und Transformatoren. Ein guter Entscheid, meint Zürcher Kantonalbank-Analyst Richard Frey.
Man sieht eigentlich, dass schon jetzt in den deutlich verbesserten Resultaten, dass das eigentlich ein sinnvoller Entscheid war.
Die aktuellen Geschäftszahlen zeigen also, dass die ABB die richtigen Konsequenzen gezogen hat.
Und nun in die Tüberli-Bar in Bern. Tüberli tönt irgendwie herzig, süß. Doch der Ruf der Bar ist nicht so harmlos wie ihr Name. Früher verrufen als Drogenhöhle, ist sie heute auch eine Kontaktbar mit käuflichem Sex und sie ist auch ein Treffpunkt von Menschen aus allen sozialen Schichten. Doch schon bald ist das Vergangenheit, denn diese Berner Institution schließt morgen die Türen. Lokale wie die Tüberli Bar verschwinden immer mehr aus Schweizer Innenstädten. Inlandredaktor Samuel Burri war im Tüberli auf ein Abschiedsbier.
Halb neun, draußen ist es noch hell, drinnen tanzen zwei Männer in Jeans und Faserpelz mit einer jungen schwarzen Frau im kurzen Kleid. Es ist einer der letzten Abende in der berüchtigten Tüberli-Bar. Viele Schnapsflaschen hinter der Bar sind schon leer, der Barkeeper knallt ein Bier auf den dunklen Tresen und schon sagt Valentina Hallo. Valentina ist aus Nigeria und bietet heute Abend etwas Spaß an. Rund ein Dutzend schwarze Frauen tun dasselbe. Sie schäkern mit Gästen oder sitzen gelangweilt an der Bar. Doch das Tüberli ist keine reine Kontaktbar. Dafür ist das Bier zu günstig, die Stange 4,50. Das Tüberli ist ein kunterbuntes Biotop, erklärt Stammgast Röffer.
Du siehst alle Leute, jede Sparte, reich, arm, prominent, so Zeug und Geschichte. Es wird einfach nichts geredet über das.
Unkompliziert sei es, auch mit den Frauen.
Ich habe kein Problem mit diesen Frauen da. Das ist ihr Job und fertig geschlossen. Das sollen sie auch machen.
Stefanie, eine Oberländerin in der Stadt, schätzt.
Man redet miteinander und plötzlich gibt sich da eine neue Freundschaft. Und das finde ich wirklich extrem geil.
Doch was ist mit dem üblen Ruf, der dem Tüberli vorauseilt?
Also wir haben so Messerstechereien hier erlebt. Und mir dachte einfach, das kann man in jedem Restaurant schon erleben. Also.
Eine fast normale Bar also. Außer vielleicht die Drogenrazzien, die es hier gab. Die Frauen, die oft illegal anschaffen. Dass auf der Treppe zum WC auch mal kopuliert werde. Oder dass der Wirt einst einem Gast eine Bierflasche an den Kopf schmiss, weil der kiffte im Fumoir. Geschichten, die das Tüberli Legende werden ließen. Kurz vor 11. DJ Jürä dreht im Fumoir den Sound auf. Jürä füttert die Jukebox stundenlang mit 5 Liebern und wird von allen als DJ respektiert. Am Samstag findet die wilde Harmonie im Tüberli ein Ende. Der Vermieter wollte mehr Zins, die Wirtin will oder kann das nicht bezahlen. Dazu sage sie nichts mehr. Im September wird hier eine Cocktailbar eröffnen. Stammgast Peder ist mäßig begeistert.
Ich gehe sicher mal schauen, ich gebe denen schon eine Chance. Aber ich habe das Gefühl, wenn es eine Schickimicki-Bar ist, wie es schon Tausende gibt, da bin ich nicht manchmal.
Schickimicki statt Fotos von Stammgästen an der Wand. Das Fumoir verschwindet mit dem Bildschirm, auf dem sich Bud Spencer prügelt, mit dem großen Tisch, wo gerade ein älterer Mann sein Gesicht im Dekolleté einer schwarzen Frau vergräbt. An der Bar nehmen zwei Frauen Platz, Latinas, die mal Latinos waren. Oder wie ein Gast sagt,
«Große Brüste mit Liebe».
Was geht mit der Tüberli-Bar verloren? Die Transvestitinnen überlegen. Deinen eigenen Salon verlierst du, foppt die eine die andere.
Ich weiß nur nicht, was sagen.
Bars wie das Tüberli gibt es nicht an jeder Ecke. Sie sterben aus. Wo die schweren Jungs und leichten Mädchen in Zukunft verkehren, niemand hat eine Antwort darauf. Am Ende der Tüberli-Bar ist aber nicht nur der Vermieter schuld. Das Publikum ist mit dem Lokal alt geworden.
Ciao zusammen!
Nur draußen eine Ausnahme. Vier Jugendliche aus der Aglo sitzen da. Sascha gefällt die ungezwungene Atmosphäre. Niemand fragt, was man macht, wer man ist. Die Frauen auf Kundenfang stören ihn nicht.
Nein, also ich sage einfach immer, ich habe kein Geld und dann lasse ich mich eigentlich in Ruhe.
Ein älterer Mann tritt zu den vier an den Tisch. Er hat Geburtstag heute und spendiert spontan eine Runde. In Bern, in der Rathausgasse, zwischen Weltladen und Kiosk, steht bald eine neue Bar. Und doch bleibt eine Lücke, wenn es die Tübeli-Bar nicht mehr gibt.
Samuel Buri war das letzte Mal in der Tübeli-Bar. 13 Uhr. Wir sind die Schweiz, wie die Wirtschaft eine Gemeinde und damit uns prägt. Gleich hier im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Isabel Meissen.
Albaniens Parlament hat eine umfassende Reform des Justizwesens beschlossen, um die weit verbreitete Korruption zu unterbinden. Neu müssen Richterinnen und Richter sowie Mitglieder der Staatsanwaltschaft auf ihre Fähigkeiten überprüft werden sowie ihre finanziellen Verhältnisse offenlegen. Luc Hoffmann, der Enkel des Roche-Gründers Fritz Hoffmann, ist tot. Wie Roche mitteilt, starb er gestern im Alter von 93 Jahren. Als engagierter Naturschützer und Mitbegründer des WWF habe Hoffmann die Nachhaltigkeitsstrategie bei Roche maßgeblich mitgeprägt. Weil die Suche nach dem Wrack des Malaysian Airlines-Fluges MH370 keinen Erfolg gebracht hat, soll sie gut 2 Jahre nach dem Absturz eingestellt werden. Das schreiben die an der Suche beteiligten Länder Malaysia, Australien und China in einem Brief an die Angehörigen der 239 Opfer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.